Guten Abend miteinander, ist wieder Radio Dreieckland, wie jeden Donnerstag um 7:45 auf 102 MHz. Unsere Kontaktadresse in Freiburg, Buchhandlung Jos Fritz, Wilhelmstraße 15.
Tja, und Anrufe können uns hier aber auch wieder, und zwar an Telefonnummer 0761, also Freiburg. 37456. Hier oben wird ein Vertreter von der BI gegen Atomanlage im Büro sitzen und eure Frage beantworten können zu denen ihre Vorstellungen zur Strategiediskussion. Außerdem wählen wir von allen Leuten, die rund um den Kaiserstuhl wohnen, angerufen werden, zwar dieser berühmt-berüchtigte Sendeschade, den es da ja gibt, möchte mir endlich mal genauer feststellen können. Das heißt also, vor allen Dingen Leute auf der Ostseite vom Kaiserstuhl sollte in Freiburg anrufen. Und auch Ostseite vom Thuniberg, weil das sind so die berühmten Löcher, die es gibt. Und da wir die genau noch nicht haben, wäre es wichtig für die, uns anzurufen. Da die aber uns ja wahrscheinlich zu der Zeit nicht hören, wenn sie im Sendeschall sitzen, bitte mir Leute, die auf der Westseite wohnen oder sonst wo, um Bekannte dorthin, die jetzt anzurufen, denen zu sagen, sie soll das Radio einschalten auf 102 MHz, will das immer. Und dann sollte die uns unter der Nummer 0761 37456 anrufen.
Das heißt also konkret, dass einer sie Freund von Vogtsburg, also der, wo uns hört, zum Beispiel in Balinger anruft und dann uns zurückgeht, was dort zu hören ist oder nicht zu hören ist. Und unsere Programmübersicht für heute zuerst. Zuerst kommt der Beitrag von der Antenne Kaiserstuhl. Es geht über die Veranstaltung wieder vom Sonntag vor 2 Wochen in Sasbach, und zwar zum Problem Atommüllendlager in Gorleben. Dann kommt ein Beitrag, das könnte man nennen, wo bleibt dein Platz im Bunker? Schreiben des Amtes für Zivilschutz an die Freiburger Haushaltungen. Dann bringen wir von der Strategiediskussion den Beitrag der Bürgerinitiative gegen die Kernenergieanlage hier in Freiburg, wo jemand sitzt und wo wir ja anrufen können dann.
Ja, danach geht es wieder mit einem Telefongespräch nach Frankfurt. Und zwar wollte mir eigentlich einmal von den Leuten hören, die dort betroffen sind, wie das wirklich am Samstag war. Ob das so war, wie BZ und sonstige das dargestellt haben. Dann geht es weiter mit Strategiediskussion zu Wiel, und zwar erst von der Autonome Sunnygrupp. Die bringen einen Beitrag, dann vom AK Leben und als Abschluss für heute von diesem Teil vom Bund Natur- und Umweltschutz. Dann geht es ganz zum Schluss weiter mit Tipps und Trips aus der Region, und vielleicht fällt uns zwischendurch noch der ein oder andere dumme Spruch, den können wir dann auch noch sagen. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, am Montagabend um 8 Uhr ist im Autonomen Zentrum im Glasensweg in Freiburg eben diese Strategiediskussion in Anführungszeichen eingeladen. Sind alle Gruppen, die sich vorgestellt haben, alle, die sich nicht vorgestellt haben, und sonst die interessiert haben.
Wir bringen heute Abend einen Beitrag von der Großveranstaltung am 24. Januar von der Bürgerinitiative in Saaspe. Eigentlich wäre heute Abend der Klimabeitrag vom Professor Tudium kommen, wo sich mit dem Klima am Kaiserstuhl und mit der Veränderung vom Klima durch die Kühlturm beschäftigt. Aber wegen den aktuellen Ereignissen in Gorleben ziehen wir jetzt einen anderen Beitrag vor. Den Beitrag können euch ruhig mal anhorchen. Und zwar geht es darum, um die Beseitigung vom Atommüll. Der Dr. Helmut Hirsch, das ist ein Physiker aus Hannover von der Gruppe Ökologie, bringt den. Und er erzählt gleich wegen über die Schwierigkeiten, die in Gorleben anstehen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte mal ein paar Worte zu dem Thema sagen, das meines Wissens im Wildprozess kaum zur Sprache gekommen ist, nämlich zu dem Atommüllproblem. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann sollten wir uns vielleicht zuerst mal klar machen, dass es dabei nicht nur um irgendein Randproblem der Atomkraftnutzung geht. Es ist nicht so, dass da nur ganz winzige Spuren von gefährlichen Stoffen beim Betrieb von Atomkraftwerken entstehen. Es werden zum Beispiel, wenn das Atomprogramm der Bundesregierung so nach den Plänen der Regierungschefs fortgeführt wird, werden wir im Jahr 2000 von der gefährlichsten und konzentriertesten Art von Atommüll, die beim Betrieb von Atomkraftwerken entsteht, von dem abgebrannten Brennstoff selbst, 16.000 Tonnen in der Bundesrepublik haben. Heute sind es ca. 1.500 Tonnen. 16.000 Tonnen im Jahr 2000, das sind also so ca. 300 Gramm pro Kopf der Bevölkerung, davon zum Beispiel 3 Gramm Plutonium. 3 Gramm Plutonium pro Kopf im Jahr 2000. Dazu kommen natürlich noch einige Hunderttausend oder vielleicht sogar Millionen Kubikmeter von mittelaktiven Abfällen, schwachaktiven Abfällen und so weiter. Nun, was macht man nun konkret heute mit dem Abfall, der vorhanden ist und der täglich weiter anfällt? Wenn man sich diese Frage stellt und von Schönfärbereien, Hoffnungen und verwirrenden Informationen von offizieller Seite absieht, dann ist die Antwort kurz und einfach, eigentlich macht man nichts. Man nimmt den Atommüll, hebt ihn provisorisch auf, in der Hoffnung, dann irgendwann doch noch Lösungen zu finden oder besser, irgendwann mal Konzepte sich auszudenken, die man dann als Lösungen verkaufen kann. Ich möchte noch etwas genauer auf den Stand der sogenannten Entsorgung des abgebrannten Brennstoffs, des primären Atommülls sozusagen, eingehen. Hier war es so, dass bis 1979 die Welt der Atomindustrie noch in Ordnung war. Bei Gorleben war ein großes Entsorgungszentrum, eine große Wiederaufarbeitungsanlage geplant und man hatte sich damals so vorgestellt, dass der Brennstoff gleich nach der Entladung aus dem Reaktor nach ganz kurzer Zeit, einem Jahr oder so, sofort zur Wiederaufarbeitung geht, dass man dort dann Uran und Plutonium zur Weiterverwendung abtrennen kann und dass dann die restlichen Abfallstoffe sicher verpackt, verglast, konditioniert, dann ins Endlager, in den Salzstock reinkommen. Man die ganze Sache vergessen kann. Für die Nuklearindustrie hat sich bei den Gorleben-Hearings im Frühjahr 1979 dann herausgestellt, dass man zwar auf dem Papier diese schönen Pläne machen kann, dass aber in der großtechnischen Realität keine Chance bestünde, solche Pläne auch tatsächlich umzusetzen. Es wurde gezeigt, dass eine Wiederaufarbeitungsanlage schon im sogenannten Normalbetrieb hohe radioaktive Abgaben hat, Jod 129 zum Beispiel, Krypton 85, auch Strontium 19, Plutonium, dass ein Katastrophenpotenzial besteht, die Möglichkeit für Großunfälle mit verheerenden Wirkungen und schließlich auch, dass die Anlage auch rein technisch, direkt betriebstechnisch, verfahrenstechnisch überhaupt noch nicht im Griff ist. Das ist einfach noch verfahrenstechnisch, geschweige denn sicherheitstechnisch, ungelöste Probleme gibt. Nun, aufgrund des massiven Widerstandes, den es damals gab, auf politischer Ebene und auf wissenschaftlicher Ebene, wurde ja dann erreicht, dass zumindest eine Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben nicht gebaut wird. Als Lösung der Entsorgungsfrage wird nun erstmal die sogenannte Zwischenlagerung präsentiert. Mindestens ebenso wichtig wie diese technischen Probleme ist natürlich letztlich, dass ja durch die Zwischenlagerung das Problem nicht gelöst wird. Es wird nur vor sich hingeschoben, während man immer größere Mengen Atommüll anhäuft. Es ist ja nach wie vor so, dass wenn auch jetzt nicht sofort, sondern vielleicht erst nach ein paar Jahren, wenn der Brennstoff länger abgekühlt ist, dass nach wie vor die Wiederaufarbeitung das Kernstück der Entsorgung der Bundesrepublik sein soll. Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen versucht ja schon mit entsprechender Regierungsunterstützung seit Anfang 1980 in Hessen und etwas später auch in Rheinland-Pfalz und in Bayern hier mehrere Anlagen zu bauen. Ursprünglich für Gorleben war eine Anlage mit einer Größenordnung von 1400 Tonnen Brennstoff pro Jahr vorgesehen. Nun versucht man halt diese gleiche Kapazität so zu erreichen, dass man vielleicht zwei Anlagen mit 350 Tonnen, eine Anlage mit 700 Tonnen baut. So ein dezentrales Konzept sozusagen. Dabei ist es so, dass sich seit den Gorleben-Hearings die Anzeichen eigentlich eher noch verstärkt haben dafür, dass dieses Verfahren, der sogenannte Purex-Prozess, den man zur Wiederaufarbeitung verwendet und der ursprünglich zu militärischen Zwecken entwickelt wurde, dass dieses Verfahren für den Leichtwasserreaktorbrennstoff, mit dem wir es hier in der Bundesrepublik und weltweit überwiegend zu tun haben, überhaupt nicht geeignet ist. Die Erfahrungen seit 1979 muss man sagen, waren eigentlich nur drei Anlagen überhaupt für kurze Zeit in Betrieb, die diese Art von Brennstoff aufgearbeitet haben. Die eine Anlage in La Hague, die ja über teure und ungünstige Verträge auch einen Teil der Brennelemente der Bundesrepublik wieder aufarbeiten soll, hat auch in den letzten Jahren wieder eine Reihe von Unfällen gezeigt. Es gab im April 1980 einen Brand, im Januar 1981 und seit Juli 1981 liegt die Anlage wieder still, weil da im heißesten Anlagenteil sozusagen flüssige, hochaktive Lösungen durch ein korrosionsbedingtes Leck in die heiße Zelle ausgeflossen sind und man hier so da jetzt noch am Putzen, beim Reparieren ist. Die Wiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe, eine kleine Versuchsanlage, liegt jetzt auch seit Mai 1980 still, auch wegen eines korrosionsbedingten Lecks. Es war so, dass man ursprünglich gehofft hat, dass die Anlage Ende 1981 wieder in Betrieb gehen soll. Jetzt sieht es eher so aus, dass es Ende 82 oder Anfang 83 werden wird. Und die dritte Anlage, die neueste, die japanische Anlage in Tokaimura, die 1977 in Betrieb gegangen ist, offiziell seit Anfang 81 in offiziellen Betrieb, ebenfalls nicht kontinuierlich funktioniert. Im Februar 1981 zum Beispiel gab es eine Unfallserie, bei der es fast, wenn ich das mal so einfach sagen darf, zu einem großen Knall in einem Verdampfer für Plutoniumlösung gekommen wäre. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Juni, Juli gab es dann auch weitere Störungen. Trotz all dieser Erfahrungen, die doch eine eindeutige Sprache sprechen, setzen die Regierung, die Nuklearindustrie und auch die Elektrizitätswirtschaft trotzdem nach wie vor voll auf die Wiederaufarbeitung. Ich meine, dass hier auch eine Rolle spielt, dass man mit der Wiederaufarbeitung auch die Weichen für den schnellen Brüter stellen will. Für die Ingangsetzung eines Brüterprogramms braucht man erstmal das Plutonium, das man bei der Wiederaufarbeitung von Leichtwasserreaktorbrennstoff gewinnt. Ich hoffe, dass diese paar Stichworte, die ich da jetzt geben konnte, doch zeigen, dass im Bereich der Entsorgung eben einerseits nichts existiert als nur gefährliche Notlösung und andererseits alles andere, was man sich vorstellt, entweder auf dem Papier steht oder eben nicht funktioniert. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sich sowohl die Wiederaufarbeitung nach dem Purex-Prozess und anderes Verfahren wurde bisher noch nicht entwickelt, oder sie sind bei weitem nicht so weit entwickelt worden, und auch die Endlagerung nach den jetzigen Konzepten sich beide als gigantische technologische Sackgassen herausstellen könnten. dass es überhaupt nicht möglich ist, die Probleme mit diesen Konzepten in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass man die Konsequenz daraus, aus dieser Feststellung, heute ziehen müsste und nicht erst in ein paar Jahrzehnten, nachdem man Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte Milliarden verschleudert hat und nachdem die real existierenden Sachzwänge in Form des schon produzierten Atommülls noch vervielfacht wurden. Die Konsequenz, glaube ich, kann man ganz einfach in einem Satz zusammenfassen, nämlich schon allein aufgrund des ungelösten Atommüllproblems ist ein Weiterbetrieb von Atomkraftwerken heute nicht zu verantworten. Danke.
Jetzt noch etwas zur aktuellen Sache. Am letzten Samstag hat es vorher im Adler wieder einmal ein Dreieckland-Treffen stattgefunden.
Es sind sehr viele verschiedene Gruppen vertreten gewesen. Es sind auch viele da gewesen, die man noch nie gesehen hat. Von Lahr bis zur Schweizer Grenze. Was uns natürlich freut, dass die Bewegung so weiträumig inzwischen geworden ist. Es hat natürlich auch Streit gegeben. Kaiserschüler sind diesmal dabei gewesen. Und vom Großteil der Anwesenden ist also das Ergebnis unterstützt worden, dass man ein Meinungsaustauschgremium schafft, also wo die ganze Gruppe von Lahr bis zur Schweizer Grenze sich informieren über die Planung von Aktionen und Informationen wiedergehen. Und dass aber die Delegiertenversammlung der Badisch-Elsässische Bürgerinitiative weiterhin oberstes Beschlussorgan des Widerstands bleibt und von der Gruppe akzeptiert wird. Ein paar Stimmen haben dagegen geschwätzt, aber das sind aber deutlich in der Minderheit gewesen. Was man noch bekannt geben muss vielleicht, das ist, dass das nächste Dreiecklandtreffen am 27. Februar wieder in Forche im Adler um 3 nachmittags im Nebenzimmer stattfindet.
Eigentlich sollte ja jetzt ein Telefongespräch aus Gorleben kommen, was da jetzt losgeht. Also es ist sicherlich bekannt, dass seit letzter Dienstag gebaut wird, dort das Zwischenlager. Aber das Telefongespräch, das war also von der Tonqualität mies. Und ich fasse es jetzt kurz zusammen, was da los ist zurzeit. Also, wie gesagt, die haben angefangen, das Zwischenlager zu bauen. Und am ersten Tag, wo sie angefangen haben zu bauen, also das war am letzten Dienstag, also jetzt Dienstag vor einer Woche, am Tag drauf sind die Leute dann, 50 Leute aus der Bürgerinitiative dort oben, sind rausgegangen an die Grenze, um den Leuten, die in den Dörfern, also den 13 Dörfern östlich von der vom Zwischenlager zu zeigen, was los ist, wenn es da oben kracht. Und weil Katastrophenschutzpläne besagen, dass man soll sich von der Gefahrenzone weggehen, aber die Leute, die sind ja da auch immer arge Dilemma, weil sie in den Osten können sie auch nicht. Und die sind also ins Niemandsland gegangen, einen ganzen Tag lang, und haben das also vorher ziemlich lang vorbereitet. Und auf jeden Fall, Bundesgrenzschutz, denen hat es anscheinend gestunken, dass sie die Leute nicht haben verknüppeln können. Und Volkspolizisten waren auch dort, denen hat es anscheinend genauso gestunken. Und dann sind sie halt die ganze Zeit aufgefordert worden, das Niemandsland zu räumen. Das haben sie dann nicht gemacht. Und gegen Abend ist dann das Gerücht im Umlauf gewesen, dass also 50 Leute von der Nationalen Volksarmee aufmarschiert wäre, um die Leute zu räumen. Und der Bundesgrenzschutz, der hat dann, um die Leute zu schützen, wie er gesagt hat, aus Lüneburg eine Flutlichtmaste ankarren lassen und wollte dann im Fall von einer Räumung die Grenze hell erstrahlen. Ich verstehe zwar nicht, was darunter Schutz ist, dabei Schutz ist, aber naja. Und die Aktion ist dann am Morgen zu Ende gewesen, nach einem Tag sind die Leute gegangen, weil sie denken, es hat genug Aufsehen erregt. Und es hat anscheinend auch ziemlich viel Aufsehen erregt, die Aktion. So ist erzählt worden, dass viele Leute über ganz neue Fragen diskutiert haben. Eben im Falle von einer Flucht, im Katastrophenfall, können da die Leute Halt machen vor dem Stacheldraht und vor dem Niemandsland, vor der DDR überhaupt. Und ja, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen. Und auf jeden Fall ist dann noch hingewiesen worden, dass der Widerstand weitergeht. Und am 14.02., wenn jemand Zeit hat, ist eine Kundgebung am Baugelände in Garlebe.
Ja, ganz kurz zum nächsten Beitrag, kurze Vorgeschichten. Und zwar am Freitag sind in alle Briefkästen in Freiburg ein Flugblatt gelesen, der Stadt Freiburg im Breisgau, Amt für Zivilschutz. Da drin wird auf die Gefahren beim Atomkrieg aufmerksam gemacht und dass man sich doch jetzt mal vielleicht um einen Platz in der Schlossberg-Bunkeranlage bemüht. Und hinten drauf ist dann auch ein schöner Fragebogen, wo man dann Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeitsnachweis und polizeiliches Führungszeugnis so bringen soll und soll man einschicken und dann nimmt man vielleicht an der Verlosung der übrig gebliebenen Bunkerplätze teil. Am anderen Morgen war dann in der BZ zu lesen, wie furchtbar schlimm und wie furchtbar das Flugblatt wäre, dass man da den Menschen furchtbar viel Angst eingejagt hätte. Und ich frage mich halt, ob das von dem Flugblatt herkommt oder ob die Gefahr tatsächlich da ist. Dazu muss gesagt werden, dass auch Telefonnummern angegeben waren in dem Flugblatt und dahin am Montag so ungefähr 600 Leute angerufen. Und was sie zu einem von den Leuten gesagt haben, das können wir uns ja ganz kurz mal anhören.
Flugblatt. Ja, da wollte ich viel. Ja, es ist folgendes, es ist also Fälschung, die da verteilt wurde im Stadtgebiet als Flugblattsendung, das also nicht von uns kommt.
Ah ja, aber das sieht halt schon so aus, als wenn es für die Stadt Freiburg wäre.
Ja, das ist also montiert worden und entsprechend vervielfältigt.
Ah ja. Ja, jetzt, aber sagen Sie mal, ich habe das mal durchgelesen. Ich wollte jetzt noch ein paar Fragen, ist das alles, was da drin steht, falsch? Also ist das insgesamt eine Fälschung, oder? Weil, was mich, das mit den 100 Plätzen zum Beispiel, was hier steht, also der Bunker gibt's doch, oder?
Der Schlossbergstuhl?
Der, ne? Ja. Der ist ja vorhanden, ne?
Ja.
Und da, stimmt es, das sind also dann 5000 Plätze momentan?
Ja.
Und 2300 steht da, kommen noch dazu.
Die sind in der Planung, ja.
Ja, ja. Also sind es dann 7300. Und jetzt steht hier zum Beispiel für die Aufrechterhaltung der Ordnung und so, müsste 100 Plätze für Experten und Repräsentanten der Stadt reserviert werden. Stimmt das eigentlich?
Die einzige Angabe, die in dem Schreiben drin stimme, sind die Anzahl der Schutzplätze. Das, was man eben gesagt habe.
Das
und
stimmt.
Die Angabe, dass es im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ein Hilfskrankenhaus gibt. Und alles andere stimmt nicht. Und von allen anderen Aussagen müssen wir uns distanzieren.
Ah ja, das in Bötzingen, das stimmt auch, dass es das gibt. Mhm. Aber jetzt, das sind dann aber doch relativ wenig Plätze noch, ne, wo es da gibt. Bis jetzt, ne, für die Bevölkerung.
Das ist richtig.
Mhm. Könnte Sie dann mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel rein will, ich meine, das mit der Anmeldung geht ja nicht, weil alles verkehrt ist. Aber wie wird man denn da reinkommen dann im Notfall? Sag mal, mit Fessenheim oder wenn jetzt im Kriegsfall oder sowas wäre.
Wie soll da reinkommen?
Ja, weil ich bin ja nur einer dann von vielen Freiburger. Ich meine, die haben ja nicht alle Platz drin. Ne?
Für diese Schutzräume oder für den Schutzraum, der im Moment besteht, gibt es keinerlei Belegungspläne, also keinerlei Auswahlkriterien für bestimmte Personen und Ähnliches, so wie es da also genannt wurde, sondern der Personenkreis, der sich in unmittelbarer Nähe aufhält und entsprechender Schutzbedarf, ja, wenn es darauf ankommt, hat die Möglichkeit, einen Schutzraum aufzusuchen.
Ja, also wenn ich wohne ja jetzt in Herdern, also wenn ich dann praktisch als Erster dahin ging, oder so, dann habe ich auch Möglichkeit, da reinzukommen.
Richtig.
So, das richtig. Geht es dann praktisch, wer am schnellsten halt dort sein kann oder so?
Ja, so kann man etwas sagen.
Mhm. Naja, aber für ältere Leute ist das halt dann schwer, ne?
Das lässt sich gar nicht anders machen.
Mhm. Und jetzt noch eine andere Frage, wenn man jetzt da drin ist, wie ist denn das geplant, wie lange man da drin sein kann, in dem Bunker zum Beispiel? Also ich meine jetzt da mit einem Tag oder zwei oder wie ist denn das da eingerichtet? Kann man da länger?
Im Prinzip her soll der schon ausgestattet sein, dass ein längerer Aufenthalt, also über doch mehrere Tage hinweg gewährleistet ist.
Und ist das gewährleistet?
Im Moment nicht. Der Raum ist technisch zwar entsprechend betriebsbereit, aber die Einlagerungen, die notwendig sind, wie jetzt Lebensmittel, Wolldecke, um nur ein paar Sachen zu nennen, ja, die sind nicht drin. Das liegt daran, dass der Schutzraum Schlossberganlage, Schlossbergstolle, noch in der Verwaltung der staatlichen Hochbeamten steht. Der ist also von der Stadt selbst noch nicht übernommen.
Mhm. Für die Mehrheit der Leute, wo sollte denn die denn noch hin, wenn jetzt zum Beispiel was passiert?
Ja, das ist mir im Moment auch nicht ganz klar. Das ist eine Fehlinterpretation, wenn hier dargelegt wird, dass also beispielsweise jetzt der Bund oder die Stadt oder wer auch immer für die gesamte Bevölkerung Schutzräume bauen muss.
Mhm. Im Moment halt irgendwie was passieren wird, dann wird es halt nicht gut aussehen.
Nein, das stimme ich Ihnen zu.
So, also nachdem wir jetzt wissen, dass der Staat, der Bund oder sonst irgendjemand überhaupt nicht verpflichtet ist, seine Bevölkerung zu schützen für einen Schießdreck, den er anrichtet, siehe Atomkraftwerke oder Aufrüstung, und abgesehen davon eh nichts zum Fressen im Schlossbergbunker ist, braucht man sich eigentlich im Großen und Ganzen nicht drum kümmern, ob man da einen Platz kriegt oder nicht. Obwohl ich mir das schon irgendwas seltsam vorstelle, wenn auf einmal 170.000 Freiburger antreten und sagen, will intreten, dann ist meistens eh spät. Also irgendwo stimmt es sicher nicht. Inzwischen sind von den Leuten, die das Flugblatt verteilt haben, 17 Leute festgenommen worden, davon 4 ED behandelt. Die Leute sind zwar inzwischen wieder alle auf freiem Fuß, wie das so schön heißt, sind aber angeklagt, unter anderem wegen Amtsanmaßung und so. Ich finde seltsam, dass Leute angeklagt wären, wenn sie genau das, was eigentlich passiert, in Wirklichkeit veröffentliche, wenn man dafür angeklagt wird. Dazu gibt es auch morgen, also heute Morgen ist dazu auch nochmal ein Flugblatt rausgekommen, und zwar von den Leuten, die das verteilt haben, und das war die GAF, der AK Fessenheim und die Christen gegen Atomanlage, und die bringen dazu nochmal ihren Standpunkt. Das Flugblatt haben wir leider noch nicht, aber ihr könnt ja mal versuchen, an das ranzukommen, da gibt es sicher ein paar in Freiburg.
Jetzt kommt ein Beitrag von der Freiburger Bürgerinitiative gegen Kernenergieanlage, und der ist zur Strategiediskussion wegen Wiel. Und ihr könnt jetzt da die Leute anrufen unter der Nummer 0761 37456. Also falls ihr Frage habt, Anrufe 0761 37 456.
Es gab viele Verschreckte und vier Fahrprospekte überschwemmten in Masse das Land. Doch ist es ganz anders gekommen, wer hätte sich sowas gedacht? Wir haben die Sache in die Hand genommen und ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Außerdem sollen Leute vom Kaiserstuhl anrufen, damit wir wissen, wo wir nicht gehört werden. Also wenn uns jemand am Kaiserstuhl nicht hört, soll er anrufen bei der vorigen Telefonnummer, damit wir es wissen, wo das ist.
Wie ein Bienenstock, Diskussionen, so brodeln, so brausen. Und gelbe Blanketten, Müller, Tage und Rock. Und täglich sind's weitere tausend. Und wie?
Hallo, hallo, guten Abend, liebe Hörer von Radio Dreieckland. Hier spricht die Bürgerinitiative aus Freiburg. Wir sind die Bürgerinitiative gegen Kernenergieanlagen. Und wie der Name schon sagt, richten sich unsere Arbeit und unsere Aktivitäten nicht nur gegen den Bau und Betrieb von Atomkraftwerken, sondern gegen jedes Glied des atomaren Brennstoffkreislaufes. Also auch gegen den Uranabbau, Wiederaufbereitungsanlagen und so weiter. Die Bürgerinitiative ist 1977 aus dem Arbeitskreis Umweltschutz hervorgegangen und wir treffen uns alle 14 Tage zu Plänen und haben zu den Themen Arbeitskreise eingerichtet, von denen zurzeit aber nur der Arbeitskreis Wiel arbeitet. Schwerpunkte unserer Arbeit sind vor allem Wiel und Fessenheim. Da wir davon ausgehen, dass nicht nur die Nutzung der Atomenergie unser Leben gefährdet, sei es durch die Zerstörung der Umwelt oder durch die Zerstörung der demokratischen Gesellschaftsstrukturen, beteiligen wir uns als BI oder auch als Einzelperson an vielen anderen Auseinandersetzungen. Weil es jetzt seit bald 10 Jahren eine breite und starke Anti-AKW-Bewegung in der Bundesrepublik gibt, haben wir eine Chance, die totale Verwirklichung des Kernenergieprogramms zu verhindern. Aber nur weil viele AKW-Gegner auch in Zeiten ohne große und aufregende Auseinandersetzungen kontinuierlich weitergearbeitet haben, ist es heute möglich, dass an fast allen Standorten von geplanten Atomanlagen sich auch und erfolgreich sofort der Widerstand organisiert. Letztes Beispiel ist die Aufgabe des für eine Wiederaufbereitungsanlage geplanten Standortes Wepen in Hessen. In diesem Sinne bemühen auch wir uns, möglichst kontinuierlich zu arbeiten.
So hat zum Beispiel der Arbeitskreis Wiel der BI sämtliche Gutachten vom Prozess in Mannheim durchgearbeitet und darüber in unseren Wiel-Infos berichtet. Mit denen haben wir uns dann große Mühe gegeben, sie am Samstag im Einkaufsrummel unter die Leute zu bringen. Andere Möglichkeiten unserer Öffentlichkeitsarbeit sind Flugblätter oder Informationsveranstaltungen, die wir oft mit anderen Gruppen gemeinsam organisieren. Unseren Büchertisch werden wohl auch einige Leute kennen. Wichtig finden wir die gemeinsame Arbeit der Umweltschutzgruppen, weil nur die den Erfolg bringen kann. Dadurch entstehen auch die persönlichen Kontakte, die das nötige Vertrauen unter uns schaffen. Zum gegenseitigen Kennenlernen, vor allem mit den Kaiserstühlern, sind die Veranstaltungen der Volkshochschule Wiederwald sehr gut, abgesehen von ihrem meist sehr sauguten Inhalt. Doch nun einige Bemerkungen zum weiteren Vorgehen gegen das AKW Wiel. Thank you.
Dazu einige Überlegungen zu der Frage, wie wird die Landesregierung wohl nach einem für sie positiven Urteil vorgehen? Unserer Meinung nach gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, sie wird versuchen, in einer Nacht- und Nebelaktion, praktisch parallel zur Zusendung des Urteils an die einzelnen Kläger, eine Besetzung vorzunehmen und einen Bauzaun hochzuziehen, um so vollendete Tatsachen zu schaffen. Dieses Vorgehen halten wir aber nicht für sehr wahrscheinlich, weil damit würde sie sich so offensichtlich ins Unrecht setzen, weil sie auch ihre eigenen Versprechungen, die der Lothar Späth mehrfach gemacht hat, nämlich vor einem möglichen Baubeginn mehrmals mit der Bevölkerung zu reden, Lügen strafen würde. Und was ihm sicher wäre, wäre eine ziemliche Empörung am Kaiserstuhl. Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Landesregierung und Bahnwerk die Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin abwarten, wie es auch schon ein Sprecher vom Bahnwerk angekündigt hat. Das würde aber für die Betreiberseite einen Zeitverlust von sicher 2 Jahren bedeuten. Die dritte Möglichkeit und die für uns wohl wahrscheinlichste ist, dass die Betreiber ziemlich bald nach dem Urteil anfangen werden zu bauen. Vorausginge die zugesagten Gespräche mit den Bürgerinitiativen und das Ganze wäre wohl begleitet mit einer ziemlichen Propaganda-Offensive und zwar in die Richtung, dass man das Urteil akzeptieren müsste, von wegen Rechtsstaatlichkeit und so und dass die Offenburger Vereinbarungen eingehalten werden müssen und dass der Widerstand jetzt spätestens illegal wird. Wir meinen, dass der Kampf gegen das AKW wieder stärker als eine politische Auseinandersetzung geführt werden muss. In der letzten Zeit ist der Kampf vor allen Dingen auf der juristischen Ebene geführt worden. Und ein Gutteil der jetzt wieder aufflammenden Diskussion dreht sich vorwiegend um Widerstandsformen. Die Frage, welche Mittel wir einsetzen wollen, muss aber auch weiterhin eingebettet sein in ein langfristig angelegtes Widerstandskonzept. Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung bei ihrem Vorgehen immer im Auge haben wird, 1984 wieder gewählt zu werden. Da wir nicht ein Projekt im Rahmen der NATO-Strategie ist, wie es zum Beispiel die Startbahn West in Frankfurt, die der Börner-Regierung in Hessen offensichtlich ein Nachgeben nicht erlaubt, selbst wenn sie politisch Selbstmord damit begeht, haben wir hier grundsätzlich die Möglichkeit, Lothar Späth ein Wiel ist politisch nicht durchsetzbar abzutrotzen. Dies können wir aber nur schaffen, wenn die BIs neben dem Widerstand vor Ort der geplanten Propaganda-Offensive der Landesregierung etwas entgegensetzen können. Die Betreiber werden sicher versuchen, erstens den aktiven Widerstand in gewaltfreie Bürger und gewalttätige Chaoten zu spalten und zweitens den unentschlossenen Teil der Bevölkerung nicht nur in dieser Region für sich zu gewinnen. Dazu werden sie neben der Festlegung der BIs, wie vorhin schon gesagt, auf das Mannheimer Urteil und auf die Offenburger Vereinbarung ihre bekannten Register ziehen. Sie werden also etwa sagen, wenn Wiel nicht gebaut wird, dann bauen wahrscheinlich die Franzosen ein noch viel unsichereres und wir müssen denen dann den Strom zu überhöhten Preisen abkaufen. Außerdem seien Großprojekte ein Mittel gegen die Arbeitslosigkeit. Außerdem ginge es natürlich nicht an, dass die Energiepolitik eines ganzen Landes durch die bornierten Interessen einer Region blockiert werden und so weiter.
Dagegen müssen wir eine gute Argumentation entwickeln. Und da, wo es diese schon gibt, müssen wir sie unter Umständen aktualisieren. Wir meinen nach wie vor, dass Mensch nur da AKW-Gegner wird, wenn er begriffen hat, dass diese Technologie energiepolitisch unnötig ist und für Mensch und Natur ungeheure Gefahren birgt. Eine Verbindung unseres Kampfes gegen das AKW Wiel mit dem Widerstand der Bevölkerung an anderen Orten gegen die Politik der Landesregierung, wie zum Beispiel die Daimler-Benz-Teststrecke, die Schwarzwaldautobahn oder was sonst noch, ist die Frage. Hat die Landesregierung das Recht, ein Projekt gegen den Willen der Mehrheit einer Region durchzusetzen. Mit einer offensiven Herangehensweise, verbunden mit Argumenten gegen den Bau von Wiehl, meinen wir, dass AKW-Gegner Stimmungsmache der Landesregierung ins Leere laufen lassen können. Um es nochmal allgemein auszudrücken, wir dürfen es einfach nicht zulassen, dass der Konflikt um Wiehl regionalisiert bleibt. Dazu kann eine überregionale Zeitung für Baden-Württemberg, wie beispielsweise der Umweltexpress in Hessen, ebenso beitragen wie das Auftreten der Verhandlungskommission in Stuttgart oder ein Marsch auf Stuttgart zu einem passenden Zeitpunkt. Auch hier sind schon Anfänge gemacht, zum Beispiel die enge Zusammenarbeit im Rahmen des Dreiecklandes oder die Fahrten vieler Kaiserstühler zum Prozess nach Mannheim.